Moin und herzlich willkommen zur neuen Episode Pappkameraden-Podcast mit Raum, mit Christoph. Und zum allerersten Mal in meinem Leben treffe ich Christoph in live. Hallo Christoph.
Servus.
Und wir sind zu Gast bei Olli von der Kehrwiederbrauerei. Moin.
Moin, schön, dass ihr hier seid.
Großartig. Jetzt geht's los. Jetzt wird's so langsam ernst. Wir wissen zwar noch gar nicht genau, wann unser Rum denn jetzt abgefüllt wird, aber wir sind auf der Suche, wie in der letzten Episode angekündigt, nach einer Bierbrauerei, die dann das nächste Getränk herstellen kann, was dann in unser Fass kommt. Genau, und der erste Besuch ist bei Olli.
Was mich sehr freut. Schön, dass ihr, wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Und ja, schauen wir mal, was wir im Keller haben.
Sag mal kurz, Kehrwiederbrauerei. Wie lange gibt's euch? Was macht ihr?
Kehrwieder Kreativbrauerei gibt's seit, also 2011 haben wir beschlossen, das zu starten, Gründungserklärung gemacht, sind 2012 nach Hamburg zurückgekehrt. Also meine Frau und ich sind aus Hamburg. Bin seit 94 bin ich Brauer und dann viel in der Welt unterwegs gewesen. Genau, und dann halt zurückkommen, hier eine kleine Brauerei aufzubauen. Dann, genau, erste Bier kam dann Anfang 2013 auf den Markt, das Prototyp. Und seitdem, ich muss mal wieder nachzählen, deutlich über 100 verschiedene Biere gebraut. Ich würde jetzt mal fast sagen, könnte hart auf die 150 verschiedenen zugehen. Und davon, auch das könnte ich mal nachzählen. Wir hatten ja gerade schon mal in unseren Bierkeller reingeschaut, sozusagen ein bisschen vorgespoilert. Ich glaube, da müssten alleine schon 30 verschiedene Barrel-Aged stehen, aus allen verschiedenen Regionen, also Stouts und halt eben auch einfach gereifte Geschichten. Genau, was wir super theoretisch gleich beim Thema sind. Und ja, also
das klingt so, als wäre ich bei dir an der richtigen Adresse. Wo hast du das Brauhandwerk gelernt?
Ich habe beim Gröninger angefangen.
Ach, okay.
Das war mein erster Standort. Und dann bin ich nach Berlin und habe da Brauwesen studiert. Also ich bin Diplom-Ingenieur für Gärungstechnologie und Brauereiwissenschaften.
Okay.
und bin dann halt eben nach ein paar kurzen Stops in der bösen großen Industrie in Deutschland halt durch Zufall in der Karibik gelandet. Habe da dann meine ersten Jobs zuerst auf Dominica gearbeitet, zwischen Martinique und Guadeloupe.
Auch als Brauer?
Oder? Auch als Brauer, genau. Okay. Und da gibt es eine wunderbare kleine Brauerei. Jetzt leider nicht mehr, die ist mit den Hurricane zerstört worden. Ja. Auch da war dann jetzt eine große Brauerei dahinter, die es nicht wieder aufgebaut hat, sondern die Marke einfach nur behält. Kurz darauf hat es mich dann auf die Cayman Islands verschlagen. Dann war ich in Guyana, auch da sehr schön rum. Übrigens also die Brauerei hat auch rumgemacht, aber kein, ich glaube, der wird nicht exportiert, der heißt auch nur XO. Genau, aber ja, cool. Gibt's, schöne Rumsorten. Und dann zuletzt hat mich der Job quasi nach Miami verschlagen. Das war dann so ein bisschen, da war ich dann nicht aktiv brauend, sondern als technischer Vertriebsleiter für einen der drei größten Brauereianlagenhersteller und bin dann quasi dafür bezahlt worden, die amerikanische Craft-Szene zu bereisen und denen Tanks und Zuhäuser zu verkaufen. Und
das war nett.
Ja, das war für mich dann so die Wiedererweckung so ein bisschen, dass ich gedacht habe, darum bist du Brauer geworden. Leute mit Bier zu begeistern und nicht einfach nur abzufüllen.
Und Vielfalt statt...
Genau. Vielfalt statt Masse und Einfalt, genau. Mhm.
Cool.
Genau. Und ja, wie gesagt, dann hat das so seinen Lauf genommen und sind dann mit Ratsherren zusammen, die ähnliche Zeitraum angefangen haben, wahrscheinlich die dienstältesten Kreativbrauer, Craft Brewer, wenn man das auch mal nennen möchte. Ich bin kein Begriff, Fan vom Begriff Craft Brewing.
Warum?
Ich mag diese Deutsch-Englisch-Geschichte nicht. Okay. Also weil das dann ja auch meistens Craft Brauer oder Craft Bier dann deutsch geschrieben. Also diese Kombination finde ich schon immer sehr, sehr aufgesetzt. Und ich finde es auch, also der Begriff ist relativ schnell von vielen Brauereien adaptiert worden, weil er in den USA sehr etabliert ist. Mhm. In den USA gibt es aber eine sehr, sehr klare Definition, was Craft ist. Also halt eben auch die Unabhängigkeit und Größe der Brauerei und solche Themen. Und hier hat sich dann ja jeder darauf gestürzt, als es dann mal Ende, also 2015, 2016 angefangen hat, in größeren Stile Fuß zu fassen. Und dann hat ja jede Brauerei, wir sind ja eh Craft, weil Craft ist ja Handwerk, ne?
Ja.
So, und dann war auf einmal jeder ein Craft Brewer und dann habe ich gedacht, ja, okay, das ist irgendwie auch ein bisschen...
Kreativ finde ich auch ein passender Begriff dafür.
Und das, deswegen hatten wir halt eben auch mit Kollegen zusammen so ein bisschen überlegt, wie könnte man denn, wie könnte man das denn passender bezeichnen, und dann genau, sind wir auf Kreativbrauer gekommen und haben auch mit Kollegen zusammen den Bundesverband Deutsche Kreativbrauer halt eben dann gegründet, um da halt eben auch die Interessen von den Kleinen und Kreativen halt eben so ein bisschen zu stärken.
Cool. Das erste, was ich von euch entdeckt hatte, war übrigens das UNN. Also darüber bin ich
alkoholfrei, ja,
auf euch gestolpert. Da gab es dann auf einmal ein IPA, was alkoholfrei war. Und ich habe das probiert und dachte so, wow, das alkoholfreie Bier so gut schmecken kann, das kannte ich vorher nicht. Ich kannte halt das Jever Fun. Ja. Das ist so, naja.
Wobei,
so kann man das trinken.
Fairerweise muss ich auch tatsächlich sagen, von den großen Bieren ist Jever Fun sicherlich das trinkbarste alkoholfreie, würde ich sagen, das am wenigsten weh tut. Ja, genau, das tut am wenigsten weh. Und ja, also ist tatsächlich, also sprichst genau das Bier an, was auch ein wirklicher Erfolgsfaktor für uns ist. Also als wir mit dem UNN angefangen haben, ist es so ein bisschen als Jux entstanden.
Echt?
Ja. Weil ich tatsächlich.
Und dann gewinnt ihr damit Preise und es macht.
Ja. Und okay. Es ist unsere stärkste Sorte.
Wirklich?
Ja.
Klasse.
Und ja, was halt.
Kennst du das, Christoph?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich kein einziges Bier von dir kenne.
Oh, ja, das wird sich heute ändern.
Ich bin ja aber auch neu im Norden. Also.
Ja. im Schwarzwald haben wir wahrscheinlich auch nicht ganz so viele Outlets. Aber ja, egal. Ja, also hat sich tatsächlich zu unserer stärksten Sorte entwickelt und ist dadurch entstanden, weil ich bei Braukursen immer so ein bisschen salopp gesagt habe, also für Hobbybrauer so, ach, fangt mal an, macht mal einfach ein Pale Ale oder ein IPA, weil wenn ihr in ein Bier irgendwie einfach jede Menge Hopfen reinwerft und da ist ein kleiner Fehler drin, dann schmeckt man das nicht, der Hopfen überdeckt das schon. Und ich habe aus Witz mal gesagt, diesen typischen Geschmack, den du beim Alkoholfreien halt eben hast, du hast gesagt, ey, geil, ich schmeiß da ordentlich Hopfen rein und dann schmeckt es halt eben. Ganz einfach war es nicht. Also wir haben tatsächlich auch, das ist noch ein anderer Erfolgsfaktor bei, das ist nämlich die Hefe, die wir verwenden, die sicherlich auch noch einen wesentlichen Teil dazu beiträgt. Aber ja, also aus dem Witz ist es entstanden und einfach mal so, machen wir mal. Und ich war selber sehr geflasht, als ich das erste Mal probiert habe aus dem Tank. Und ja, wie gesagt, seitdem ist es tatsächlich, hat sich zu unserer besten Sorte entwickelt. Und jetzt gerade, das wirst du auch noch nicht kennen, vermute ich mal, noch ein zweites, jetzt als, sag ich mal, Juicy, Hazy Pale Ale, ein ganz neues, das, und von dem ich behaupte, dass das nochmal ein ganzes Schippe besser ist.
Auch alkoholfrei.
Auch alkoholfrei. Coconut Grove nennt sich das.
Naturtrüb dann, oder?
Ja, wir filtrieren unsere Biere nie.
Ja.
Also alle Biere sind unfiltriert, weil ich finde Filtration nichts. Hilft dem Bier nicht.
Ich bin ja aus der Whisky-Szene und ja. Da will eigentlich auch keiner filtrieren.
Ja. Ja. Genau. Also du holst dir halt eben nur Sachen raus, die im Zweifelsfall geschmacksbildend sind. Das stand noch aus einer Zeit, behaupte ich, als eine Trübung im Bier tendenziell eher ein Verderb angezeigt hat, dass da irgendwie was drin gewachsen ist, was da nicht hätte wachsen sollen. Und man deswegen viel Wert darauf gelegt hat, dass die Biere blank sind. Oder das halt ein Indiz für seine Qualität war. Aber ja, das ist heute kein Thema mehr und von daher ist es Quatsch. Du holst dir einfach geschmacksträger Eiweiße, Hefe mit raus, die halt eben mitschmeckt. So, deswegen
keine Filtration. Cool. Ja. Kommen wir zum Fass. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen für alle Hörer, die hier vielleicht zum ersten Mal einschalten und die sich jetzt nicht durch 10 Jahre Pappkameradengeschichte durchhören wollen. Okay, so viele Episoden sind es nicht. Also, die Pappkameraden, das heißt, ich habe meine Hörer und Christoph aufgefordert, mitzufinanzieren. Wir haben ein Fass gekauft bei der schwedischen Brennerei Magmyra. Wir haben uns entschieden für, und diese Fässer bei denen sind 30 Liter. Ne? Das ist jetzt nicht 200 Liter oder 250 Liter Riesenfass, sondern
schade eigentlich.
Schade, jetzt, ja. Aber damals war halt das, was wir finanzieren konnten, war ein 30 Liter Fass. Wir haben uns entschieden für ein Ex-Sherry-Fass. Also es war kurz Sherry drin, das dann mit einem sehr rauchigen Whisky befüllt worden ist. Das Fass kam dann nach einem Jahr oder so nach Deutschland, als Magmyra dann auf dem Gut Basthorst ein Fasslager eingerichtet hat. Da habe ich es dann auch zum ersten Mal besucht. Und wir haben regelmäßig probiert und nach 4,5 Jahren entschieden, jetzt ist es soweit, jetzt muss es abgefüllt werden. Christoph wollte schon früher abfüllen.
Ja, mir fällt da gerade die Diskussion vom letzten Mal ein, dass ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte wie du, dass ich früher abfüllen wollte und du später. Aber ja, das ist, also der Hintergrund war sicher, dass es halt ein kleines Fass ist und dass die Reife halt ein bisschen
schneller geht.
Und ja, wenn man dann ein Jahr wartet, kann es schon ein halbes Jahr drüber sein. Ne? Lieber
das ist richtig.
Willst ja nicht zu viel Holzeinfluss drin haben. Ne?
Wir haben es aber genau richtig gemacht und es zum optimalen Zeitpunkt abgefüllt.
Absolut.
Der Whisky ist fantastisch geworden. Die Abfüllparty war toll. Vielen Dank nochmal an alle, die da hingekommen sind. Also einige der Fastteilhaber sind da hingekommen und haben die Flasche direkt in Empfang genommen oder sogar selber
abgefüllt. Selber geleert.
geleert. Ich weiß auch von keiner Flasche, die leer ist. Ist deine leer?
Nee, meine ist auch noch nicht ganz leer. Ich traue mich nicht sehr auszutrinken.
Ja.
Das ist wirklich richtig guter Stoff geworden. Also
ja, cool.
Für 4,5 Jahre.
Bombe. Ist halt sehr, sehr rauchig. Hat diese typische Magmyra, frische Holznote mit drin, ein bisschen Heidekraut, sowas. Und eben durch das Sherryfass ein bisschen süßer, aber nicht überwiegend. Ja. So, und ich hatte mehrfach bei Magmyra nachgefragt, was mache ich denn mit dem leeren Fass? Darf ich das mit nach Hause nehmen? Ja, oder du kannst das neu befüllen. Ich so, ach, das ist ja nett. Stimmt. Was nehmen wir denn da? Und ich hatte schon tolle Ideen. Ne? Einfach einen nicht rauchigen Whisky reinfüllen und gucken, wie viel Rauch der vom Fass übernimmt. Oder einen vorgelagerten Whisky, damit es nicht wieder 4,5 Jahre dauert. Oder die haben auch immer große Weinfässer, wo sie Whisky drin reifen lassen und davon was da reinfüllen. Mhm. Und, ne? Irgendwas hätte ich ja...
Ein bisschen wie so ein Lehrerverfahren, ist halt... Sag ich mal, jetzt vom ersten Fass ins zweite Fass rübergehst und dadurch so eine Art Cuvée aus verschiedenen Fasstypen hast. Beim Rum ist doch das so Lehrerverfahren, wenn du die übereinander quasi gelagert hast, da sind die, glaube ich, auch direkt miteinander verbunden.
Aha.
Ich hoffe, da wird mich jetzt keiner steinigen dafür, dass ich irgendwie
nicht
fertiges Halbwissen verbreite. Aber ich meine, die sind miteinander verbunden. Das heißt, im Prinzip in das oberste Fass wird immer frischer, junger Rum quasi nachgefüllt.
Mhm.
Geht dann durch die verschiedenen Stufen halt eben nach unten. Und quasi beim untersten wird es dann halt eben immer abgezogen. Und speziell, wenn du da verschiedene Vorbelegungen noch drin hast, dann durchwandert der halt eben dann verschiedene Wein, was auch immer, Vorbelegungen.
Ja, das war so die Idee. Und dann... habe ich aber kein Angebot bekommen von Magmyra. Die konnten einfach irgendwie nicht liefern. Und weil ich dann ja so oft auf Gut Basthorst war und da den Fabian von der Feingeisterei kennengelernt habe, schöne Grüße, habe ich ihn gefragt, so hier, du machst doch auch Rum. Hättest du Rum? Ja, ich habe zufällig gerade frischen Rum da. Und das passte so. Das haben wir direkt irgendwie nach dem Abfüllen, haben wir das Fass auf der Schulter rübergetragen und da den Rum reingefüllt.
Ja.
Und der ist jetzt drin. Das ist ungefähr 2 Jahre.
Ja, wir haben jetzt schon 2 Proben gezogen, ne?
Ja, die und erste Probe war halt noch sehr blass.
Ja.
Die zweite Probe war schon vielversprechend. Da hat man den Whisky-Fass-Anteil im Rum schon geschmeckt.
Ja.
Und jetzt werden wir im November 2021 zum 10-jährigen Jubiläum nochmal probieren und gucken, ob das vielleicht jetzt auch schon apfelreif ist.
Treffen wir uns da vor Ort?
Wenn ja, treffen wir, also zum Probieren auf jeden Fall. Okay. Apfelparty auch. Fabian, wir kommen. Und ja, vielleicht aber auch nicht. Also ich habe so das Gefühl gehabt bei der letzten Probe, das dauert doch ganz schön lang, aus dem Whisky-Fass da jetzt noch irgendwie Geschmack rauszuziehen. Und vielleicht bleibt da rum einfach noch ein bisschen länger drin liegen.
Ja, das ist ein gemäßigtes Klima, das ist nicht die Karibik.
Ist nicht die Karibik, ist auch nicht so wild wie irgendwie in Isla an der Atlantikküste oder so.
Da gibt es ja auch wahnsinnig viele Philosophien, wie die Fässer behandelt werden. Also ich kenne es von vielen Kollegen aus der US-Craft-Szene, die ja auch da ausgedehnte, wirklich große Fassreifungsprogramme haben, sich damit beschäftigt haben. Und du hast ja dann teilweise auch, wenn du jetzt in den Tennessee, Kentucky Warehouses bist, die ja einfach nur Holzbuden sind, die halt komplett dem Klima ausgesetzt sind. Das heißt, du hast halt die ganze Zeit diese Temperaturschwankungen, das Holz arbeitet ganz anders und gibt ganz anders was ab. Und andere sagen, die Philosophie ist nein, einfach ganz kontrollierte Bedingungen, mehr oder weniger klimatisierter Raum, Temperatur gleich halten, weil dann kannst du es reproduzieren. Ist ja auch wahnsinnig wahnsinnig spannend irgendwie, wie man damit.
Stimmt, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ich war mal im Fasslager, in einem großen Fasslager von Magmyra in Schweden. Mhm. Und das ist wirklich so ein Bunker. Also geht man halt in so ein Kellergewölbe rein, da ist gleichmäßige Temperatur.
Ja, feuchte und
Es riecht ganz fantastisch.
Wahrscheinlich der Angel's Share bei 0%, weil kalt und feucht und sowas. Ne?
Ja, stimmt, ja, das kannst du haben. Ich habe das, ich habe mal, als ich in Guyana war, wie gesagt, bei der Brauerei Banks & Co., die haben halt eben auch ihr Rum-Warehouse da, auch Bretterverschlag. Und wenn ich da mal reingegangen bin, das war der Knaller. Also natürlich gerade bei den Temperaturen der Karibik.
Ja.
Ich habe mich allerdings tatsächlich gefragt, ob die Leute, die da drin arbeiten den ganzen Tag, ob die jeden Abend lattengerade da rausgehen. Also so ein intensives Rumaroma, wenn du durch dieses Warehouse
gehst. Man fühlt sich betrunken, ne? Obwohl man nur geatmet hat.
Vermute es mal, ja. Keine Ahnung. Ich war nie leider nie lang genug drin, um es wirklich testen zu können. Aber so von dem da durchlaufen habe ich echt immer gedacht, so,
ja, da ist Alkohol in der Luft. Wenn du da 20 Jahre in Fass drin stehen lässt, ist halt wahrscheinlich auch nichts mehr drin. Ne?
Ja, kannst du haben, ja.
Zumindest innerhalb der nächsten 2 Jahre oder so, also allzu lange will ich jetzt auch nicht warten, aber ne, also wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes oder übernächstes Jahr, werden wir das Rumfass abfüllen, auf 0,7 Liter Flaschen ziehen und alle, die bei der Whiskyfass-Teilung dabei waren, haben natürlich Vorkaufrecht für eine Flasche. Und mit dem Rest muss ich mal gucken, wie ich damit umgehe. Es gibt schon eine große Nachfrage. Los wird man das Zeug, da mache ich mir keine Gedanken. Aber dann hätte ich ein Fass, wo erst Sherry drin war, Oloroso Sherry, dann ein sehr rauchiger schwedischer Whisky und dann ein norddeutscher Bio-Rum.
Klingt nach einer coolen Basis.
Klingt total logisch, dahinter Bier reinzufüllen.
Was ich mich immer schon frage, ist, wenn das Bier in das Fass kommt, ist da hinterher noch Bewegung in dem Bier drin oder ist das...
Ja, also es hängt halt tatsächlich auch vom Fass ab. Wenn wir jetzt bei Spirituosen bleiben, hast du also aromatisch so oder so eine Bewegung, das werden wir nachher auch mal kurz uns mal anschauen. Du hast alkoholisch auch eine Bewegung da drin, da du halt im Holz ja immer noch Rohalkohol hast, der mit einwirkt. Also hast du immer tatsächlich, und du hast natürlich auch durch die Fasslagerung irgendwo eine leichte Volumenabnahme. Das heißt, du gewinnst am Ende, also meine Erfahrungswerte sind immer bei den großen Fässern, also 190 oder 225 Liter Fässern, und du gewinnst nur 1% Alkohol, geht das schon nach oben bei der Größe. Bei einem 30er wäre ich jetzt nochmal gespannt. Also ist natürlich weniger Holz, weniger Volumen. Mal gucken, ob das jetzt stärker oder weniger ist.
Und Thema Kohlensäure?
Nee, das kannst du vergessen. Die Fässer halten, wir füllen das halt eben auch immer flach, also ohne Kohlensäure ab. Wenn du zu viel Kohlensäure drin hast, uns hat es mal fast Fässer zersprengt. Da hat ein Azubi von uns die Fässer gefüllt. Ich habe nicht genau genug darauf geachtet. Er hat es gut gemeint und hat die Silikonstopfen ordentlich festgehauen.
Und schön voll gemacht vorher.
Ja, war relativ voll. Das ist ja auch okay, aber hat den Silikonstopfen. Das Problem ist halt eben, normalerweise setze ich den leicht ein und mache im Prinzip so ein bisschen einmal ein Band Klarsichtfolie außenrum, dass ich den Stopfen anheben kann, dass die Kohlensäure rauskommt.
Aber dass er liegen bleibt.
Aber dass er halt eben drauf bleibt.
Ja.
Und er hat ihn schön festgehauen und ich komme am nächsten Tag in die Brauerei, gucke am Fasslager vorbei, was ich eben mache, wenn wir neu gefüllt haben, um zu gucken, ob kein Fass leckt oder sowas. Und da haben die Fässer an den beiden Böden, haben die schon Kurven gemacht.
Oh.
Und es war schon am Rinnen und ich so, also schnell die Stopfen gelockert, dann hat es aber noch gepasst und zum Glück haben sie dann auch wieder dicht gehalten. Genau, aber die Fässer sind natürlich nicht für Druck ausgelegt.
Ja.
Das heißt, du musst sie halt vorm Abfüllen dann tatsächlich nochmal aufspeisen. Also ein bisschen, je nachdem, was du für ein Bier verwendest, entweder frische Bierwürze dazugeben, gärende Bierwürze, um die Kohlensäure zu bilden, oder theoretisch bei obergärigen Bieren kannst du auch ein bisschen Zucker dazugeben. Das ist aber immer noch, da muss man immer so ein bisschen gucken, ob dann noch genug Hefeaktivität da ist.
Genau, lass uns da mal ein bisschen strukturiert durchgehen. Also das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wir haben jetzt das Fass, wo der Rum rausgekommen ist. Was machen wir dann? Also du füllst Bier rein, aber in welchem Zustand ist das Bier, wenn du es reinfüllst?
Das Bier ist fertig vergoren.
Okay.
Ich möchte keine Bewegung mehr haben. Erstmal, also keine natürliche Gärung mehr, weil bei der Gärung entsteht Kohlensäure. Das wäre halt, wie gesagt, eher kontraproduktiv für das Fass. Das heißt, wir machen das bei uns, wenn wir die Stouts zum Beispiel machen. Wir brauen halt eben das Basis-Stout, das geht ganz normal in den Stahltank, läuft durch seine Hauptgärung durch.
Das dauert irgendwie ein paar Wochen, 6 Wochen oder was?
Nein, nur die Gärung, die Lagerung. Also normalerweise hast du beim Bierbrauen, sag ich mal, 3 Phasen. Du hast einmal die Würzebereitung, die dauert einen Tag im Sudhaus, aus Getreide eine Würze zu machen. Dann kommt die Hefe dazu. Also das ist quasi Phase 1, da kommt die Hefe dazu. Die Hefe braucht dann, je nachdem, was du für eine Basiswürze hast und was du für eine Hefe hast, irgendwas zwischen 4-5 Tagen und 14 Tagen, sage ich mal. Mhm. Und dann ist die Hauptgärung durch. Und dann würdest du das Ganze runterkühlen auf 0 Grad, die Hefe ernten und entweder für das nächste Bier wiederverwenden oder verwerfen, aber von der Hefe runter. Und dann lagerst du das Bier für, auch wiederum vom Bierstil abhängig, irgendwas zwischen 2 und 8 Wochen vielleicht, wenn man das jetzt im Stahltank machen würde. Genau, und während der Lagerung...
Diesen Lagerungsprozess, den würden wir quasi dann
auslagern. Den würden wir im Holz, den würden wir auslagern, genau.
Ich finde das total faszinierend. Die Biersorte, die du dann nimmst, ist das dann vorwiegend Ale oder nimmt man traditionell Ale oder geht gar nichts anderes als Ale oder? Also ich meine, Ale ist ja auch ein obergäriges Bier.
International ist der Begriff Ale das Synonym für obergierig und Lager das Synonym für untergierig. Also nimm einfach mal das Beispiel, ist jetzt gar keine Werbung, aber ist halt die bekannteste Marke dafür, Pilsner Urquell. Die haben, klassisch haben die noch ihre Lager, ihr tschechisches Lager, in Holz. Nicht alles mehr inzwischen, aber...
aber wahrscheinlich großes Holz.
Ja, das ist dann großes Holz. Ja. Genau. Geht auch, und ich weiß, der Sean Hill von Hill Farmstead, also eine wirklich herausragende Brauerei aus Vermont, der auch ein sehr ausgedehntes Fachreifungsprogramm hat, der hat sich auch tatsächlich von diversen tschechischen Brauereien so ein paar historische Herstellungsverfahren abgeschaut und tatsächlich relativ klassische Lager, also tatsächlich auch gar nicht mit so einem hohen Alkoholgehalt ins Holz gelegt, geht auch. Mhm. Aber in der Tat sind es primär Ales, die da reinwandern. Und dann hängt es halt eben ganz stark davon ab, was habe ich denn für ein Fass? Also ich überlege mir immer so im Vorher so ein bisschen, okay, was für ein Fass bekomme ich denn? Also es gibt ja auch diverse Fasshändler, wo ich immer gerne mal rumschaue. Was ist denn gerade im Angebot? Wir haben auf der einen Seite halt eben unsere, heißt bei uns immer intern so ein bisschen unsere Barrel Stout Serie, wo wir halt eben einen Russian Imperial Stout, also ein 10%iges Stout, halt eben immerhin einmal Lafroig, einmal karibischen Rum und einmal in einen amerikanischen Whisky, Bourbon oder Rye irgendwie halt eben reinpacken. Das ist relativ klares Schema. Und dann gibt's halt eben noch das Programm, wo wir Weinfässer dann teilweise nehmen oder sowas auch für, ich habe mal ein Grand Marnier Fass gehabt oder ein Wermut Fass und dann schaue, was passt da für ein Bier rein. Und überlege ich mir vorher so, was könnte da aromatisch reinpassen. Also ich habe auch schon mal IPAs da reingelegt zum Beispiel.
Okay. Und was passt zu einem Rumfass?
Naja, zu einem Rumfass passen natürlich dunklere, malzigere, vielleicht etwas auch süßere, verspieltere Geschichten. Mhm. Ich habe auf der einen Seite einmal ein belgisches Double vor längerer Zeit mal in einen Rumfass reingelegt. Und wie gesagt, wir haben in unserer fixen Serie, die einmal im Jahr rauskommt, haben wir halt auch immer Rumfässer dabei, hauptsächlich, die dann mit dem Imperial Stout halt eben befüllt werden. Geht halt eben auch. Bei dem Stout achte ich so ein bisschen drauf, dass ich halt eben nicht zu stark diesen röstigen Charakter bekomme. Also du kriegst durch die dunklen Malze, bekommst ja so ein, fast so eine, manchmal so eine kaffeeartige Röstbittere damit rein. Und es gibt sogenannte entbitterte Röstmalze, also weil die Gerbstoffe, Hauptbitterstoffe vom Malz hängen in der Kornhülse. Wenn man die so ein bisschen vorher runtergeschliffen hat, dann kriegst du nicht so viel Bitterstoffe, aber halt eben Farbe und Aroma in das Bier mit rein. Und das mache ich für diesen Bierstil eigentlich ganz gerne.
Ist das dann Chocolate Malt oder sowas?
Ja, in der Richtung Chocolate Malt, genau. Hm?
Ja, cool. Wäre das jetzt nicht der geeignete Zeitpunkt, um in die Verkostung einzusteigen?
Das wäre ein wunderbares, ich habe mich auch schon fast trocken geredet hier. Das wäre jetzt nur die Frage, womit wir anfangen wollen. Wollen wir erstmal mit dem Whisky anfangen? Also ich habe ja...
Das Fass hat ja auch mit dem Whisky angefangen.
Das Fass hat mit dem Whisky angefangen, deswegen das war nämlich so ein bisschen die Idee dabei. Ja.
oder? Nee, ich habe da schon jetzt die Marschrichtung schon vorgegeben. Ich mache mit einfach.
Du kannst gerne auch irgendwie einen Gegenvorschlag machen.
Ich hätte es gesagt, lass direkt mal das Rumfass probieren, weil wir reden die ganze Zeit über Rum und Fass und Bier und dann wären wir direkt im Thema und könnten dann die Variation probieren. Aber ich schließe mich doch euch an, ich habe da keine Präferenz.
Ich weiß ja gar nicht, wie das Fass hinterher schmeckt. Ich weiß ja gar nicht, ob es jetzt noch ein Whisky-Fass ist oder schon ein Rumfass ist.
Ja, also was mir aufgefallen ist, also wir machen das jetzt ja schon, also gerade das Barrel Stout 2017. Also das Maria, was ich gleich habe, das ist 2015 tatsächlich das Double gewesen, was wir drin hatten. Und ich glaube, seit 16 oder 17 haben wir angefangen mit dieser Kombination, mit diesem Trio Laphroaig, amerikanischer und Whisky und karibischer Rum. Und mir ist aufgefallen, dass die Rumfässer tendenziell ein bisschen mehr Zeit brauchen.
Okay.
Also der Whisky kommt schneller um die Ecke. Theoretisch könntest du, also beim Stout im Whisky-Fass kannst du auch schon mal nach 6 Monaten abfüllen. Also jetzt immer auch auf die Größe bezogen. Wie den 30er sich verhält, kann ich dir jetzt nicht sagen.
Muss man genau aufpassen wahrscheinlich.
Na, du musst halt eben wirklich einigermaßen regelmäßig mal probieren. Wir machen das bei uns tatsächlich so, dass wir immer so, ich habe mir mal so einen ganzen Satz Edelstahlnägel gekauft und bohre den einen Fassboden halt eben unten an. Und kenne ich von den Kollegen aus den USA, suche mir einen Bohrer, der halt eben kleiner ist als der Nagel. Und dann kann man immer kommt so ein kleiner Strahl halt eben raus, kannst du ein bisschen was abzapfen und kannst den Edelstahlnagel halt eben hinterher wieder reinschlagen. Edelstahl verzinkt, würde eventuell halt eben mit dem Bier reagieren, deswegen Edelstahlnagel.
Mhm. In den USA nehmen sie, glaube ich, Holznägel, irgendwie einfach ein Stück Holz.
Ja, kannst auch so einen Holzdübel da wieder reinkloppen. Mhm. Da wäre ich mir nicht so sicher, wie der dann irgendwann quillt und bricht den nachher ab, man muss wieder bohren oder sowas, deswegen. Und, also ich nutze es tatsächlich bei uns dann so, ich habe immer noch meinen Bunsenbrenner dabei, das heißt, ich brenne mir den Edelstahlnagel, wenn ich ihn einmal gezogen habe und wenn er einmal in der Luft war, dann brenne ich ihn einfach noch mal kurz ab. Weil du natürlich, ist immer ein Unterschied beim Bier, du bist halt bei maximal so 10, 11, 12, 13%, wenn du jetzt nicht vorher einen Eisbock oder sowas gemacht hast. Und du hast natürlich noch eine gewisse Restsüße, also Zucker. Das heißt, wenn da irgendwie das falsche Viech aus der Luft rankommt, dann kann da noch irgendwas Lustiges passieren. Das kann mal spannend werden, das kann aber auch noch hinten losgehen.
Also du meinst, dass du noch eine zweite Gärung einleitest?
Ja, genau. Ja, okay. Genau, weil du hast ja, wie gesagt, theoretisch hast du noch Zucker da, die von der normalen Bierhefe nicht verstoffwechselt wurden. Das gibt dir die Süße, den Körper des Bieres. Aber bei unserer Weinfass-Serie, da merkst du es halt eben immer wieder. Bei den Weinfässern hast du halt eben immer noch die Mikroflora aus dem Wein im Fass. Und die ist sehr wohl in der Lage, die restliche Süße vom Bier abzubauen. Das heißt, diese ganzen Biere sind dann tatsächlich extra brüt. Da ist halt keine Restsüße mehr drin. Das geht relativ langsam. Deswegen hast du auch nicht eine harte Gärung da in dem Fass drin. Aber die entwickeln alle so eine ganz leichte Säure. Sehr angenehm, sehr spritzig, sehr erfrischend, sehr weinig nachher auch. Aber so, das ist mir bei einem Stout-Fass mal passiert in der Zweitbelegung von meinem Bomor-Fass. Das ist dann nachher, hat auch gedreht, beziehungsweise da ist eine Wildhefe reingekommen. Auch sehr abgefahren geworden, aber
nicht das, was du geplant hast.
Nicht das, was ich geplant habe. Es ist schön, wenn es dann hinterher so an einem Punkt ist, wo du sagst, naja gut, okay, ist es wenigstens nicht für einen Gulli, sondern es ist anders, aber cool. Aber ja, das sollte man erstmal, denke ich mal, erstmal nicht anpeilen. Schon besser, wenn man so weiß,
was da rauskommt. Bis was für eine Zielalkoholstärke beim Bier kannst du eine normale Bierhefe nehmen und wann musst du eine andere nehmen?
Also spätestens bei 16% ist in der 16, Regel,
so weit. Okay.
Ist in der Regel Schluss. Also es gibt ja auch beim Bier, es gibt ja nicht nur die eine Bierhefe, sondern du hast ja auch zwischen den Ober- und Untergärigen diverse Typen. Und zum Beispiel die Nottingham-Hefe, die ich gerne für solche Biere nehme, die ist relativ alkoholtolerant. Mhm. Ich habe selber jetzt noch nicht bis 16 hoch geschafft, aber dafür habe ich auch noch die Würze hergestellt. Also da bist du dann auch nachher schon in Bereichen, dass du so viel Zucker da reinbringen musst, dass das schon fast durch ein normales Maischverfahren nicht mehr möglich ist. Oder du musst halt eben sehr, sehr lange kochen, kannst du auch machen. Genau. Und unsere liegen so, wie gesagt, so zwischen 10% und 12%. Das macht die relativ locker mit. Genau, 16 ist so die Regel, was normal geht. Ich weiß, es gibt das Samuel Adams Utopias. Die kommen angeblich bis auf jahrgangsabhängig 24-26%. Mit normaler Hefe, weil in den USA würde ein Eisbockverfahren, also das Ausfrieren, das Entfernen von Wasser per se gilt als Destillation. Also nicht nur durch Wärme entfernen, sondern auch durch Kälte entfernen.
Ah ja, weil das Alkohol heißt, später gefriert als Wasser.
Genau, richtig. Und deswegen wäre ein Eisbock in den USA, kannst du nur machen als Brauerei, wenn du eine Destillationslizenz hast. Okay. Deswegen gibt es da kaum Eisböcke. Und also Sam Adams hat das halt eben mal mit dem Utopias, wie gesagt, 24-26%. Aber die tricksen insofern, dass die halt, deren Hefe geht so bis knapp eine 18 irgendwas. Und dann geben die immer so eine frische, sogenannte Propagationshefe, die halt gerade frisch rangezogen ist, der es so richtig gut geht. Und einen Schuss Ahornsirup, also richtig schön nochmal eine Zuckerladung. Dann sagt die erst nochmal, juhu, gibt nochmal Gas, haut nochmal ein paar Prozent obendrauf. Dann geht die wiederum auch durch den hohen Alkoholgehalt kaputt. Das machen sie so 2-3 Mal und irgendwo bei dem Bereich von, wie gesagt, 24-26% ist der Alkoholgehalt so hoch, dass die Hefe dann eigentlich gleich, wenn sie reinkommt, gleich sagt, leck mich, kein Bock mehr, ich bin durch hier. Ich hole mir die Flasche. Nehmen wir das, Telebro?
Ja, klar. Alles klar. Bin ja flexibel, ne? Ich bin jetzt gar nicht so ein verbohrter Typ, wie du immer denkst.
Beratungsresistent, nicht verbohrt.
Ja.
Ja, das hat man insofern eigentlich auch ganz gut ausgesucht. Fangen gleich mit dem Stärksten an.
Ja, wir sind Profis.
Ja, ich merke schon. Sehr schön.
Erzähl uns was über das Bier. Was haben wir da?
Killerow ist, wie gesagt, eins aus unserer Barrel Stout Serie, also ein Barrel Bourbon, in dem Fall nicht Bourbon Barrel Aged, sondern ein Bowmore Barrel Aged Russian Imperial Stout in einem 250, also in einem Bowmore Hogshead. Greift für 9 Monate, 12% Alkohol. Hopfen hat halt eigentlich nicht so viel da drin zu suchen, also ist drin pro forma, aber spielt da keine nennenswerte Rolle. Die Malze machen da natürlich das Kino. Wie gesagt, entbitterte Röstmalze halt eben mit drin. Ja, und Bomber Fass, wollen wir mal gucken, was es mitgebracht hat, abgefüllt. Gerade selber eben gucken. Übrigens Flasche 133 von 550, die es gab.
Oder das ist überschaubar.
Das ist überschaubar,
genau. Was war das für ein Fass? Wie groß war das Fass?
Es war ein Hogshead, 250 Liter.
Ja, okay, das hast du irgendwann gesagt.
Genau. Das haben wir 2018 abgefüllt. Also ist auch schon 3 Jahre in der Flasche drin.
Hast du jetzt von der Haltbarkeit rückgerechnet, oder?
Mhm, genau. Auf die Dinger geben wir in der Regel 2 Jahre. Mhm. Ist halt auch so ein Erfahrungswert, wo man so ein bisschen gucken muss. Ja, ja.
Das ist dunkel.
Das ist dunkel, das ist schwarz. Merkst du auch schon so ein bisschen.
Das ist ein Stout, ne?
Bei mir reicht übrigens etwas weniger als bei Tobi.
Was?
Ja. Ach komm. Danke.
Also wir lassen hier nichts stehen. Das ist ja der Nachteil. Also bei Spirituosen kannst du die Flasche wieder zumachen. Hier ist halt.
Okay, musst du es durchziehen.
Hier musst du es durchziehen.
Ja, genau. Abend kannst du sie sonst ausdrücken. Machen wir mal ein Foto hier.
Ja, komm, ich stelle meins auch wieder dazu. Ich war schon am Schnüffeln. Das ist so.
Also ich habe hier noch Werbung für das. Cool.
Ja.
So, darf ich ein Bierglas überhaupt so halten oder wärme ich dann das Bier und muss das eigentlich so halten oder so? Oder?
Bei denen hast du natürlich beide Möglichkeiten.
Wie heißt diese Glasform? Ist das Tulpe? Nee.
Das ist ein Schwenker.
Schwenker.
Das
heißt Konjak-Schwenker.
Schwenker respektive Pokal. Das ist der ganz klassische tatsächlich, der Brüssel-Pokal oder Brüssel-Schwenker in dem Fall. Wir hatten mal mit dem Glashersteller Samen, ich habe 2013 mal die Weltmeisterschaft des Sommeliers für Bier gewonnen, dann durfte ich ein eigenes Glas entwickeln, den Hamburg-Pokal, was auch ein super Glas ist. Oder war, muss man leider sagen, weil sie uns, als wir jetzt zuletzt nachbestellen wollten, gesagt haben, ja, nee, die erste Charge ist jetzt durch und wenn ihr wieder welche haben wollt, Produktionsauflage wäre 60.000 Stück.
Oha. Die reichen dir wahrscheinlich 4-5 Wochen.
Genau. Und das war dann so, ja, okay, schade, danke fürs Gespräch und dann mussten wir uns halt eben neue Gläser suchen.
Und was hast du gefunden?
Und ja, also wie gesagt, einmal hier den, wir haben jetzt 2 gemacht, einmal den Brüssel-Schwenker und das andere ist ein Becher, das Cadera nennt sich das, also so ein bisschen auch für die verschiedenen Anwendungen.
Steht drauf, Beer is love, art, diversity, friendship, respect.
Hat ja. So ein bisschen, also es wirkt so ein bisschen Woodstock-mäßig, ne? Die,
super geil, das, total schön.
Die, das Design
drauf. Das Design ist von Jörg Heikhaus, a.k.a. Alex Diamond. Er ist sehr, sehr guter Freund und Künstler und Galerist, also betreibt den Helium Cowboy Art Space in der Neustadt, der, ja, wie gesagt, seit Anfang an sehr guter Freund ist und auch Bierfan wiederum ist. Und mit dem haben wir dann mal 2016 zum Grillen zusammengesessen und hatten dann irgendwann so ein bisschen über unser Artwork geredet, unser damaliges. Ja, wir kommen halt von der Produktionsseite her. Das heißt, wir hatten immer so, okay, da muss irgendwie noch ein Etikett drauf und irgendwie so relativ simpel grafisch irgendwie ein Etikett draufgehauen. Und dann hatte Jörg irgendwann mal angeboten und gesagt, also wenn ihr Lust habt, dann würde ich euch mal einen Entwurf machen. Okay. War da bei uns natürlich offene Türen eingelaufen. Hatte dann aber auch ganz klar die Prämisse mit reingegeben und gesagt, pass auf, ich bin aber kein Grafiker oder Grafikdesigner. Das heißt, ich bin als Künstler, ich mache euch ein Bild. Und das findet ihr gut, wenn nicht. Wenn ihr es nicht gut findet, ist auch fein, dann mögt ihr es halt nicht, wir bleiben trotzdem Freunde. Aber ich ändere es nicht. Also wenn ihr es nicht haben wollt, ist in Ordnung.
Das komme nicht mit, ich hätte hier gerne noch einen Bogen.
Genau, kannst du die Palme nicht ein bisschen größer oder darüber schieben oder irgendwas, sondern das ist das Bild, nehmen oder lassen.
Das kenne ich schon aus der Biografie von Steve Jobs. Der berühmte Mann, der das Next-Logo von der Firma, die er nach Apple gegründet hat, entworfen hat, der war auch nicht offen für Änderungswünsche. Der hat gesagt, hier, also damals 100.000 Euro, Dollar hat er damals aufgerufen, dann mache ich dir ein Logo und ja, dann heißt das aber friss oder stirb. Ne? Also nimm oder lass bleiben und auch der wollte noch farbliche Änderungen. Nee, bleibt genau so. So oder, also... Ja.
War für mich auch ein Prozess, so ein bisschen so ein Loslassen, weil das dann auch einmal, also die Biere sind ja alle meine Babys und das ist so ein bisschen so, und jetzt in Anführungszeichen bestimmt da jemand anderes drüber.
Ja, aber die wissen ja auch, was sie tun, ne?
Na klar. Und also wir wussten ja vorher so ein bisschen auch, wie die Kunst von Jörg aussieht, also haben ja ein paar Sachen von ihm, dann normalen Sachen. Genau, und seitdem entstehen die tatsächlich, im Original sind das sogar Holzschnitte. So einer
zum Beispiel. Ich dachte, das wäre eine Platte.
Also so sehen die Hörer das natürlich nicht. Das ist hier eine Holzplatte im Prinzip. Genau. Und so sind die dann halt eben im quasi originalen Schnitt. Und also das Holz geschnitten und die werden dann im Prinzip abgescannt und dann, also im Zweifelsfall am Computer nachkoloriert, weil zum Beispiel bei manchen Bildern da unten steht das Etikett von unserer Skipa-Serie mit den Hopfendolden. Das ändert sich in der Farbe immer so ein bisschen. Das ist halt, macht er nicht jedes Mal, so viel Zeit hat er gar nicht, jedes Mal eine neue Holzplatte zu schneiden.
Aber
ist
richtig gut, ja?
Also.
Ja,
genau. Toll. Und die witzige Story ist tatsächlich jetzt mit dem, als er den Entwurf für die Jesa reingeworfen hat, das war wirklich da, also ich liebe die Sachen von ihm sowieso, aber das war dann auch ganz genau das Ding, wo ich wusste, aha, das ist mein nächstes Tool.
Ach. Also das. Ja, das ist mir vorhin schon aufgefallen. Das ist noch relativ neu,
oder? Das ist relativ neu. Das ist 6 Monate alt oder sowas. Quatsch, 6 Wochen alt. Und das Einzige, was ich halt abgeändert habe, hier ist halt eben das Kervida-Logo drin. Das war mir dann ein bisschen zu affektiert. Und das ist dieser Hopfenkopf ist tatsächlich von dem ersten Etikett, was er für uns gemacht hat, von dem Barley Wine, quasi da reingesetzt und aber es sind halt eben auch meine Werte, also Beer is Love, Art, Diversity, Friendship und Respect. Also
super, das kann man auch jederzeit fortsetzen, ne?
Genau, da ist auf jeden Fall noch
Potenzial
und noch Platz.
Sieht wirklich gut. Ist das dein erstes Tattoo oder?
Nee, ist zweites. Aber das war halt eben einfach, wo ich gesagt hatte, geil.
Ich habe auch eins.
Das ist mir nicht aufgefallen, das ist sehr versteckt.
Subtil.
Genau.
Ja, die Leute dürften wahrscheinlich sich jetzt fragen,
was mit dem Bier,
das Bier, weil auf den Bildern können Sie sehen, wie dunkel es ist, aber wie es riecht oder schmeckt, da sind wir für zuständig.
Wie riecht es denn?
Was mich sofort angesprungen hat, war so eine richtig intensive Malzigkeit, wie so ein Blockmalz. Ne? Wer es kennt, das bayerische Blockmalz, wenn das lutscht. Also da diese intensive Malzaromatik, die hat mich direkt mal in der Nase angesprungen.
Ich suche nach Rauch. Ich suche nach, wieso Rauch? Ist rum.
Nee. Was?
Bomo. Ach so?
Baumauer, ja.
Ja, hat es gemacht, wie du wolltest, nicht wie ich wollte.
Ach so. Ich dachte, du hättest mich überstimmt.
Nee.
Ja.
Ich hole mich an.
Dachte ich auch.
Ich habe nämlich nach dem rumgesucht und nicht gefunden. Das erklärt es.
Das erklärt einiges, genau.
Die Süße riecht halt nach Malzsüße.
Findest du denn auch?
Ja, Beaumont ist ja jetzt nicht so rauchig wie Lafroig, aber...
Nee, also wenn ihr Rauch wollt, ich kann auch gleich nochmal einen South Islay rausholen. Das hat auf jeden Fall die volle Rauchgranate.
Ich hörst du auf jeden Fall nicht Nein sagen, wenn du das anbietest.
Also ich finde, du hast schon so eine... Also du hast keinen intensiven Rauch.
Also man muss jetzt dazu natürlich sagen, du kannst das differenzieren, weil du... die einzelnen Nuancen deiner Biere dann wahrnimmst. Für mich ist es jetzt gerade ein kompletter Blindflug. Mein erstes Bier, das ich von dir probiere.
Mhm. Und ja gut, aber wahrnehmen kannst du ja trotzdem, also ich kenne die Nuancen zwischen meinen Bieren, aber wahrnehmen kannst du die Sachen ja insofern auch. Ich finde, du hast eine entfernte Rauchigkeit, aber es ist halt eben eher wie so ein, sag mal, leicht geräucherter Speck oder sowas. Also ist halt bei weitem nicht diese Holzkohle, dieses intensiv torfige, was du von Lafroig hast.
Nee, ich habe jetzt mal einen Schluck genommen und beim Schmecken gerochen. Mhm. Das macht er ja mit Whisky im Mund dann noch dran riechen. Beim Bier habe ich es jetzt mal genauso gemacht. Da kommt dann was. Mhm. Also im Mund hat es durchaus.
Was ist das für ein Mundgefühl?
Das ist geil, oder?
Lecco mio. Das ist, als würde das...
Also, das ist aber gar nicht so, dass ich hier so sehr nach Beaumont suchen würde, bei dem Bier, ehrlich gesagt. Also es ist halt ein Stout. Es ist offensichtlich nicht so bitter wie andere Stouts, die ich schon probieren konnte. Mhm.
Ich sag mal, das
wenn du das in den Mund nimmst... Mhm. Im ersten Moment fühlt sich das anders, hast du einen Löffel Öl im Mund,
wenn
man so richtig dick. Ja,
du kannst es auch, also ich meine, wenn du es im Glas schwenkst, du siehst richtig, wie so ölig die Schlieren runterlaufen. Also ich sag mal, wenn man sich das mit normalen, also es ist eher wie bei einem Rotwein, wo du richtig siehst, wie in der Glaswand das so.
Naja, hat ja auch die entsprechende Alkoholstärke. Ja, 12% ist ja Rotwein.
Genau. Was ich sagen muss, jetzt im Geschmack bin ich ganz da. Also ich schmecke Holz, ich schmecke Rauch. Das Malz ist da, aber das spielt jetzt im fortlaufenden Geschmack so, wenn wir so Richtung Abgang gehen, spielt das Malz gar nicht mehr die große Rolle, sondern dann kommen die ganzen Sekundäraromen dann vom Holz und vom Rauch.
Also zu den schlechteren Stouts, die ich getrunken habe, im Vergleich zu diesem ist es so ein Unterschied wie Automatenkaffee gegen den Cold Brew. Bei einem Cold Brew hast du ja auch diese ganzen Bitterstoffe nicht so drin und so, also einen sehr sanften Kaffee. Und das ist halt Cold Brew Style, also sehr, sehr sanft. Mhm. Es ist durchaus Kaffee-Ansätze drin, aber halt kein Bitterkaffee, kein Espresso, sondern so Cold Brew, ganz sanft. Und
genau. Und hinten raus finde ich dann auch noch so leicht rote Beeren, was Beeriges, was du natürlich generell auch bei der typischer Alterungscharakter, den du beim Bier halt eben auch noch mitkriegst. Also wie gesagt, so ein bisschen dieses leicht astringierende, da gibt es andere, die intensiver sind vom Holz her. Mhm. Und das ist ja generell das Schöne, gerade solche Biere, die kannst du, also wenn man normalerweise sagt, Bier sollte man frisch trinken, stimmt für manche. Es gibt halt eben auch ganz, ganz klar Biere, die man wirklich über lange, lange Jahre sehr, sehr gut lagern kann, auch wenn sie nicht im Holz waren. Und natürlich, das ist genau das Erste, was passiert. Die Ecken werden abgeschliffen von dem Bier. Also das ist halt, es wird dann runder. Du kriegst halt auch, also auch wenn du dieses, wenn das Basis-Stout, was da drin war, nehmen würde und abfüllen würde, dann kriegst du über die Jahre, wie gesagt, die Ecken und Kanten gehen so ein bisschen weg. Es wird runder, es wird gefälliger, aber auch so, gewinnt so ein bisschen Komplexität, weil du natürlich durch die Alterung kriegst du dann so Sherry, Cognac-Noten so ein bisschen mit rein, wenn es nicht im Holz war. Mhm. Jetzt kommt natürlich das Holz noch dazu, in der Kombination mit der Mikrooxidation, die du natürlich dann auch durchs Holz hast. Was nochmal ein ganz anderes spannendes Thema ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal angegangen seid, eben dieses, wird bei Brauern auch immer diskutiert, du kannst ja auch so Holzspiralen kaufen, die du quasi in den Tank reinwerfen kannst.
In so einen Stahltank einfach.
Ja, yeah, genau. Okay.
Blasphemie.
Ja, yeah, genau. Ist halt eine, manche sagen halt, naja gut, okay, geht schneller, ist intensiver, macht mir das Leben einfacher. Ja, ich wäre total bei dir. Also ich finde, es ist halt eben, also wenn ich Barrel Aging betreibe, dann muss es halt auch ein Barrel drin sein. Und du hast halt eben einfach, der wesentliche Unterschied ist dabei dann ja natürlich auch, dass du halt eben gar nicht diese Mikrooxidation hinbekommst. Weil im Stahltank ist halt das Ding abgeschlossen, hermetisch, und da kommt kein Sauerstoff ran. Und auch wenn man normalerweise Sauerstoffgift für ein Bier wäre, ist in dem Fall das natürlich eigentlich ganz wünschenswert, dass du halt eben diese Prozesse anstößt.
Okay, wir wissen jetzt, du hast einen Stout gebraut und nach der Gärung das in dieses Bomor-Fass, 250 Liter Bomor-Fass, reingefüllt. Wie lange war es da drin?
9 Monate war das.
Neun Monate.
Jetzt ganz am Schluss, jetzt ist es eine Weile
und,
her.
Und dann ist es ja aber quasi abgestanden, also kein Kohlensäure mehr drin.
Genau.
Wie kriegst du dann jetzt die, also es ist ja ein bisschen Kohlensäure drin.
Genau, na klar. Dann gebe ich halt eben immer noch mal ein bisschen frische Speise, nennt sich das, oder Aufspeisen nennt sich das beim Brauen. Das heißt, du nimmst idealerweise vom gleichen Bier.
Nochmal die Würze.
Nochmal ein bisschen angegorene Würze. Also was gerade von der Hefe schon in Schwung gekommen ist. Und das kann man dann relativ einfach ausrechnen, weil man weiß, wie viel vergärbaren Zucker habe ich. Das heißt, und wie viel Kohlensäure möchte ich haben. Dann kommt da halt irgendwie nochmal 5%, sage ich jetzt mal, Speise dazu.
Versanddosage ist das Stichwort. Was?
Ja, genau, richtig.
Ja.
Genau.
Und das beim Champagner, wenn du den Champagner degorgierst, also wenn du, die Flaschen sind ja am Anfang mit Kronkorken verschlossen und werden immer gedreht und etwas steiler gestellt, damit die Hefe in den Flaschenhals wandert, der wird gekühlt, dass das, ich glaube in manchen Fällen sogar gefriert, dann hebt man den Kronkorken ab und dann schießt quasi dieser Hefetropfen raus, aber auch natürlich ein bisschen von der Flüssigkeit und dann wird nochmal nachgefüllt und da bestimmst du dann, ob der jetzt Semi oder ob der Brüt oder Brüt Natur oder wie der sein soll. Und das heißt im Deutschen unromantisch Versanddosage.
Okay, kannte ich noch nicht.
Ja, genau. Dann bleibt es halt eben bei uns dann in der Regel 2 Wochen nochmal stehen für diese Flaschengärung, die du dann nochmal hast. Hat auch den zusätzlichen Vorteil, dass du dir...
Also das passiert dann auf der Flasche, nicht im Fass?
Nee, das ist tatsächlich in der... Also es wird dann dazu gemischt. Im Fass sowieso nicht. Also müssten wir es in den Stahltank reinlegen, weil das Fass ja halt eben keinen Druck hält.
Ja,
das,
klar.
Und wir machen es halt eben tatsächlich dann so, dass wir es halt eben auch einen Tank geben, dadurch halt eben ordentlich vermischen und dann quasi abfüllen. Und das hat dann in der Flasche halt eben nochmal den Vorteil, dass wir dann, also aus der einen Seite ist es natürlich praktisch, weil dann belege ich mir nicht die ganze Zeit einen Tank. Aber es ist halt in der Flasche auch der Vorteil, dass dann Sauerstoff, der beim Flaschenfüllen eventuell noch drin ist, der wieder wird von der Hefe halt eben noch gleich mit verstoffwechselt. Mhm. Und dadurch minimiere ich mir halt eben den Sauerstoffeinschlag durchs Abfüllen.
Okay. Was ich jetzt vorhin sagen wollte, so im Abgang schmecke ich Gerstenmalz, aber richtig schön. Wie wenn ich frisches...
Aber frische Getreide, ne?
Genau. Schon gemälzt, also das Gerstenmalz, wenn ich das kaue, dieser Geschmack, den ich im Mund habe, das merke ich dann hier im Abgang. Tolles Bier. Vom Trinkgefühl her ist es beinahe weinig, wie so ein fetter Rotwein.
Ja.
So Rotweine, so 15 Volumenprozente, so ein dicker Amarone oder sowas. So dieses Gefühl hast du, wenn du das trinkst. Ich würde das jetzt auch eher wie einen Wein trinken, so langsam
komme
ich
hin,
als wie ein Bier. Also das habe ich wahrscheinlich relativ schnell. Im Badischen sagt man Bollen.
Ja, also zum einen, wie gesagt, du bist ja hier auf Rotweinniveau. Also zum einen kann man sich auch so eine 0,33er sehr, sehr gut teilen, um auch mehr davon zu haben. Das ist sicherlich auch nicht das Bier, wo man sich mal eben den halben von am Tresen bestellt und danach noch einen zweiten. Also, wird wenige geben, die das wirklich
können. Also kann man machen.
Ist ja, genau. Und das ist halt eben auch ein Bier, was halt, also spannenderweise, also wenn man es auch vorher halbwegs eingekühlt hat, was sich dann mit zunehmender Temperatur auch und Sauerstoffkontakt, also da auch ähnlich wie beim Wein, nochmal verändert. Und ja, das wäre auch selbst, also für so ein Glas wenn du dann 0,15 einschenkst, da kannst du dir auch mal, sag mal, locker eine halbe Stunde für nehmen oder eine Dreiviertelstunde und das halt eben, das ist ein Sipping-Bier, wie das in den USA heißt.
Mich beschleicht da noch ein anderer Gedanke. Also wenn du jetzt ein Getränk hast, das so eine Intensität hat, wie dieses Bier jetzt hier, könnte ja ein versierter Barkeeper auf die Idee kommen, Mensch, mach ich doch mal einen Cocktail da
drauf. Auf jeden Fall.
Was für Gefühle löst das in dir aus?
bis ich einen inzwischen guten Freund kennengelernt habe, tiefe Abscheu, weil ich tatsächlich aus den USA nur diese sehr räudigen Biercocktails kannte, so à la Biergerita, also wo dann halt irgendwie ein Cocktail, also bestehender Cocktail mit irgendwie einem, keine Ahnung, Corona aufgefüllt wurde, damit da halt irgendwie Bier drin ist, haha. Was meistens genauso funktioniert hat, nämlich gar nicht.
Ja, also ich rede schon von Cocktails mit Niveau, also
genau,
auch eine gewisse Präsentation. Nicht einfach mit Sprite aufgegossen und mit Erdbeersirup gefinisht, sondern...
Genau, und, wie gesagt, ein Freund von uns, der eine Cocktailbar in Uelzen betreibt, Grüße an Knut, Knuts Mixbecher, der inzwischen von sich sagt, er weiß jetzt nicht mehr, ob er jetzt eine Cocktailbar betreibt, die besonders viel Bier verkauft oder ob er inzwischen eine Bierbar ist, die auch Cocktails verkauft.
Dann müssen wir später mal näher drauf eingehen.
Ja, sehr gerne.
Ich wohne ja in der Nähe von Uelzen.
Uelzen ist nicht weit von Lüneburg,
ja. Und genau. Da muss ich mal vorbeischauen.
Da solltest du unbedingt mal vorbeischauen. Und ich habe Knut mal auf einem Event von einem befreundeten Brauer kennengelernt. Das Kindworts-Gasthaus in Sauensieg, da hat er so ein bisschen ein Hoffest gemacht. Und da stand auf einmal eben Knut mit seinem Stand und stand drüber Biercocktails. Und ich schon so, oh nee. aber guckte dann so auf die Tafel und die beiden Cocktails, die er da angeschrieben hatte, der eine war mit einem Stout gemacht und der andere mit einem IPA. Und das war schon so, ach, okay, das gucke ich mir jetzt doch mal genauer an. Hab beide Cocktails probiert und war total geflasht, weil er halt genau den Ansatz gewählt hat zu sagen, okay, warte mal, ich habe hier ein Bier und was kann ich darum bauen? Was passt dazu? Also halt eben nicht einen bestehenden Cocktail zu nehmen und irgendwie das mit Bier zu kombinieren. Und das ist der Wahnsinn. Also muss ich tatsächlich sagen, haben wir auch teilweise auf der Internorga, war er dann mit dabei und hat dann irgendwie Biercocktails präsentiert. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn du einen richtigen Barkeeper hast, der halt eben das Herz für hat, finde ich das spannend und überraschend. Und habe ich tatsächlich kein Thema mit. Kann man machen. Oder ich erzähle auch immer eine schöne Geschichte. Könnte man sogar mit dem Bier machen. Ich war mal bei einem Brauerkollegen in den USA. Und er brachte dann irgendwann auch aus dem Keller einen Barrel-Aged Stout. Keine Flaschen mehr auf dem Markt von erhältlich. Und stellte das Glas vor mich hin und sagte, oh, nee, warte mal, noch kurz mit dem Probieren. Okay. Ging kurz hinter den Tresen und haut mir eine Kugel Vanilleeis da rein. Und ich war schon immer ganz kurz davor, ihm einen zu langen.
Alter, was machst du denn da? Das habe ich tatsächlich, ich habe mal ein Biertasting gemacht und das habe ich tatsächlich auch mal bei so einem wirklich intensiven, mächtigen Bier, auch sehr starken Bier, gemacht. Das war dann das letzte in der Reihenfolge und eigentlich ist es so, wer will, kann Kugel Vanilleeis reinhaben. Die Blicke waren erstmal so wie du gerade guckst.
Ja. Das ist überraschend, aber tatsächlich, also ich habe ja gesagt, Cold Brew, ne? Also und dann ist es ja quasi eine Art Eiskaffee.
Ja.
Kann ich es mir vorstellen.
Wenn du halt das richtige Eis, sag ich mal, das so auswählst.
Also
sicherlich genauso, aber natürlich auch nicht mit jedem Vanilleeis.
Irgendeine Straße
hat aber. Aber also es hat wirklich faszinierend funktioniert. Aber zum Glück war noch aus einer Flasche, ich konnte es auch so probieren hinterher nochmal das Bier. ich finde, es macht ja auch immer Spaß, damit Konventionen zu brechen. Ich mache auch gerne, wenn ich Bier-Tastings oder speziell Bier-Dinner irgendwo mache, dann gibt es meistens das erste Bier, weil es auch vom Stil her passt, in der Champagnerflöte, um einfach schon mal so ein bisschen die Köpfe aufzubrechen und gerne eben auch das zum Abschluss des Stout auch gerne mal eine Espresso-Tasse, weil es auch da dann einfach so passt und einfach so ein bisschen einfach thematisch, geschmacklich halt eben funktioniert. Das Witzige ist übrigens, die Bier-Tastings, also zumindest die ich moderiert habe, die endeten immer schlimmer als die Whisky-Tastings für die Beteiligten.
Ja.
Ich vermute mal, es liegt daran, dass die Leute mit Bier halt vertrauter sind, mehr Bier trinken und dann...
Und glauben, sie können sich das reinkloppen.
Genau. Und denken, ja, komm, 8 Bier probieren, gar kein Thema. Mhm. Und bevor es losging, haben sie sich aber schon 3 Pilz vom Fass. Mhm. Ne? Hinterher nochmal schnell 2 zum Nachspülen und haben es dann halt nicht mehr bis zum Taxi geschafft oder so. Ne?
Ja, ja. Also, ja, zumal viele auch nicht gewöhnt sind, dass ein Bier halt irgendwie nennenswert über 5% hat und auch in dem entsprechenden Tempo dann das reintanken. Ja. Und dann passiert es mal schnell, dass man dann mal kurz mal einen freundlichen Tipp geben muss, so Leute, da tickt gerade eine Zeitbombe. Also ihr trinkt gerade, wo ihr eins trinkt, trinkt ihr eigentlich 2. Mhm. Das werdet ihr irgendwann merken.
Die haben halt auch, am Anfang haben die noch gemeckert, ne? Dass sie sich einmal eine Flasche teilen müssen. Ne?
Das ist halt mir ist das persönlich auch schon mal passiert, dass ich irgendwie ein Starkbier hatte. Ich glaube, es war sogar dann South Island oder so, dass ich davon irgendwie 2 getrunken habe am Abend und dann nach ins Bett wollte und dann doch erheblich geschwankt bin.
Ja, naja, also gerade die, also ich finde, die 12% merkst du ihm fast nicht.
Geschmacklich?
Also nö. Du hast keine alkoholische Schärfe, also nur ganz entfernt, du merkst, es ist ein bisschen wärmt, aber ganz, ganz, ganz weit weg.
Das wird von diesem Kaffee und süßer Malz und...
Aber man spürt's. Ja.
Genau.
Ja, also es kommt relativ zielgerichtet dort an, wo es hingehört. Ne? Mhm. Also das merkt man dann schon. So als logische Folge dann darauf wäre dann ja quasi das Kingston dann das.
Das wäre wahrscheinlich die nächste.
Die Stimme aus dem Off ist der Mann, der eigentlich hier neben uns steht.
Oh, die holt gerade
neue. Ich glaube, er holt gerade neue Gläser oder sowas. Ne?
Oder Wasser.
Oder was zum Ausspülen, genau. Hervorragende Idee.
Ja, ich habe es einfach einfach gemacht. Das ist übrigens der Hamburg-Pokal, mit dem ich jetzt das Wasser
hole. Ah, das habe ich schon mal gesehen, ja.
Dass wir einfach mal kurz die Gläser ausspülen können, dann müssen wir ja nicht so eine ewige Batterie an Gläsern durchnutzen und haben gleichzeitig die Chance, einen Schluck Wasser zu trinken.
Das ist
eine großartige Idee. In der Regel ja nichts.
Und es wird nichts verschenkt.
Ja, genau. Letzten Tropfen auch noch mitnehmen. Und wir haben dann nicht so einen verfälschten Gläser.
Das ist ein Hamburg-Pokal.
Das ist der Hamburg-Pokal, genau. Den durfte ich komplett designen. Sind jetzt ganz viele Ideen drin. Das macht jetzt wahrscheinlich gar keinen Sinn, das im Podcast zu erklären, weil dann müssen wir das Glas dazu sehen.
Der Tobi macht sich ja ein Foto.
Ist aber, ja, aber dann bitte nicht mit Wasser drin. Dann müssen wir nachher noch ein Bier rein.
Wir machen noch mal eine Sonderepisode, glaube ich. Ich habe so den Eindruck, wir kommen wieder übrigens.
Das würde mich sehr freuen. Also da hinten stehen noch einige Biere. Ja. weil tatsächlich auch das, diese ganze Thematik mit Vorurteilen oder Schubladendenken beim Bier, das Glas ist wahnsinnig wichtig, auch beim Bier. Ich meine, beim Rotwein oder bei Weinen ist es gelernt oder auch bei Spirituosen ist es gelernt, dass gewisse Gläser zu entsprechenden Spirituosen gut präsentieren oder schlecht präsentieren. Und beim Bier ist das halt eben eher so, macht die Marketingabteilung irgendein Glas, damit es witzig aussieht oder im Auge hängen bleibt. Und da gibt es ist spannend, wenn man wirklich mal eine Horizontalverkostung über verschiedene Gläser mit einem Bier macht und guckt, in welchem Glas funktioniert das gleiche Bier wie.
Ich würde das eben schon mit Wein machen, ganz viel. Mhm. Bei Riedel und auch mit Coca-Cola.
Ja.
Ganz witzig, dass Coca-Cola kann auch unterschiedlich schmecken, je nach Glas. Und das Glas, was du jetzt da hast, da wird dann die Flüssigkeit wahrscheinlich etwas weiter hinten abgesetzt, ne, weil das sich so ein bisschen nach außen wölbt oben.
Nee, eben nicht. Also du hast also hier würdest du hast also mit dem eingezogenen Rand springt sie natürlich, also überspringt sie ja quasi die Zungenspitze und durch den aufgestellten Rand kommst du auch direkt mit an die Zungenspitze ran.
Okay. Wo ich was schmecke?
Süße. Ja. Zungenspitze ist süße. Ja.
Hinten ist bitter. Ne?
Mitte hinten ist bitter. Mhm. Hinten außen ist sauer. Und irgendwie außen, oben, vorne ist dann Umami, dieser Fleischgeschmack.
Würzig.
Sehr würzig, genau. Mhm.
Ja. Das ist eine eigene Episode wert sogar.
Absolut.
Ja, es ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Also es war wirklich total cool. Ich habe, als wir die gemacht hatten, hatten wir auch noch 3 Varianten von diesem Glas. Die habe ich da hinten auch stehen. Die hole ich jetzt nicht raus. machen wir in der eigenen Episode, genau. Also die hatten mir dann tatsächlich von einem Glasbläser 3 Varianten herstellen lassen. Eine war tatsächlich diese Kuppa von dem Brüssel-Schwenker auf dem gleichen Fuß aufgesetzt. Dann einmal das, wie es geworden ist und das Ganze nochmal in einer etwas kleineren Variante. Und das habe ich mit 7, 8 verschiedenen Bierstilen, habe ich mich hingesetzt, war eine spannende Aufgabe, und habe diese auf diese 3 Gläser aufgeteilt und dann halt eben immer gerochen, geschmeckt, wie kommt das in welchem Glas rüber, Notizen dazu gemacht. Und da war das dann halt eben tatsächlich die goldene Mitte, die wo auch ein Stout noch super drin funktioniert hat, was natürlich besser eher in dem Schwenker funktioniert. Dann aber in der kleineren Variante total hintenüber gefallen ist und dann eher so Sachen wie Pale Ale, IPA, die in dem Kleinen am besten waren, aber in dem Schwenker total hintenüber gefallen sind. Aber in dem haben die dann alle relativ gut funktioniert. Genau, deswegen ist das dann so als Allzweckwaffe entstanden. Ein Glas, was auch unheimlich viel Spaß macht, aber halt leider auch durch diesen sehr soliden Fuß mit der Aushöhlung und sowas, irre teuer ist in der Herstellung.
Okay.
Und gerade in einem gelernten Biermarkt, wo die Gastronomen einfach davon das gewöhnt sind, dass der Vertreter die mit Gläsern einfach zuschmeißt.
Genau, die dürfen nichts kosten, weil da geht es sowieso jeden Tag
genau.
1, 3, 5.
Ja, gibt es immer den Anruf hier, ich brauche nochmal 10 Kartons Gläser, stell mal hin. Mhm. Das Glas kostet uns im Einkauf 3 € das Stück. Mhm. Das machst du nicht so lange.
Ja.
Also wir haben ja natürlich, also egal. Aber natürlich gesagt, müssen wir halt eben, einen Karton gibt es gerne mal für den Start gratis, aber danach müsst ihr, wir wollen nichts dran verdienen, aber sorry, das, was ihr uns kosten, müsst ihr halt auch zahlen. Mhm. Gut. Kingston. Barrel-Aged Stout, ich glaube auch eins von den allerersten, müsste sogar aus dem gleichen Jahrgang sein, wie das, ist aus dem gleichen Jahrgang wie das Pillar Row, was wir gerade.
Das heißt, es ist der gleiche
gleiche Stout. Basis Stout, genau, ja. Richtig. Heißt bei uns intern immer, reden wir immer vom Barrel Stout, mhm. Weil es halt einfach ein großer Tank ist,
der dann nachher
auf die Fässer geht, genau. Hat von so Hause
eine geile Farbe.
Hat von Hause aus schon.
Also Espresso kann sich da eine Scheibe abschneiden, ne? Ja.
Hat von Hause aus halt eben, wie gesagt, um die gute 10-11% schon. Genau. Und das ist halt, wie gesagt, ich kriege nicht immer raus, welches Fass es war. Manche Händler oder auch manche Destillen stellen sich da so ein bisschen an mit den Fässern oder mit der Benutzung ihres Namens, kann ich natürlich auch verstehen, dass man da jetzt, also beim Killer Row steht hinten in klein irgendwo drauf, dass es eine Bomau-Fass war, das können wir natürlich nicht vorne so richtig fett draufschreiben, logischerweise, oder wir müssten uns halt eine Freigabe holen und so weiter und so fort. Und
das wäre wieder gar nicht so einfach.
Und das ist natürlich dann gerade bei den größeren Buden immer eine etwas aufwendigere Geschichte. Also das war in einem Jamaica-Rumfass. Von der Aromatik her bin ich der Meinung, dass es ein Appleton, respektive Appleton Estate gewesen sein könnte. Aber ich weiß es nicht sicher.
Ich würde mir das jetzt, also ich würde mir das nicht zutrauen, da den Rum rauszuschmecken. Also dann müsstest du mich schon an das Fass ranlassen.
Dann müssen wir tatsächlich das nächste Mal, wenn sie nicht mit dem Presslufthammer, also da muss man ja jetzt kurz für die Hörer kurz erklären, wir sind halt bei mir im Homeoffice, was den Vorteil hat, dass wir direkt an meinen Bierkeller angeschlossen sind, wo natürlich ganz, ganz viele Jahrgänge der verschiedenen Biere dann halt eben auch lagern. Aber wir jetzt nicht an der Brauerei sind, wo die Fässer stehen, weil haben wir jetzt auch noch wieder 20 oder 30 Stück liegen, die da gerade vor sich hinreifen. Sonst hätten wir da theoretisch natürlich auch nochmal direkt einen Nagel ziehen können und mal gucken können, wie da der Stand ist. Aber in der Brauerei sind sie halt eben gerade dabei, auf dem Hof mit dem Presslufthammer irgendwie den Asphalt hochzureißen. Und das wäre, glaube ich, echt anstrengend geworden für die.
Ich finde das nicht schlecht, Hörer. Dass wir hierher gekommen sind. Außerdem steht für mich jetzt sowieso fest, dass ich die Brauerei auf jeden Fall noch besuchen werde.
Das machen wir auf jeden Fall, wenn wir dürfen.
Sehr gerne. Wenn es gut geht, könnt ihr euch direkt schon mal 26. und 28. August vormerken.
Da bin ich in Österreich, super.
Ah, auch schön da. Da ist die Hamburg Beer Week, wo dann bei allen Kollegen diverse Events sind, Verkostungen, Tap Takeover, Beer Dinner, ich weiß nicht was. Und da gibt es dann halt eben bei uns auch dementsprechend dann, also speziell an dem 28. an dem Samstag dann Verkostungen, bisschen Raritäten und sowas mit dabei. Bei uns in der Brauerei.
Da kommen wir vorbei.
Am 26. 28. kann ich nicht aus. Genau. Muss man bitte gucken. Ich glaube, wir müssen das alles mit Anmeldungen machen wegen Corona und so weiter und so fort. Aber genau.
Das ist auch gleichzeitig eine Whisky-Messe in Hamburg, ne? Hm. Falls sie nicht abgesagt wurde, Just Whisky, also wahrscheinlich wurde die abgesagt.
Ja. Müssen wir mal gucken. Behalten wir, sind wir mal guter Dinge.
Es riecht ganz anders, ne?
Ja. Also, genau, wie gesagt, gleiches Pausebier.
Viel frischer.
In der Nase habe ich so eine cremige Erdbeere noch. Mhm. Also was Fruchtiges meine ich, ne?
Erdbeere hätte ich jetzt nicht gesagt, aber auf jeden Fall irgendwie frischer und nicht so schwer wie das.
Ja, also auf jeden Fall verspielter. Ich hätte jetzt auch ein bisschen blumiger gesagt.
Ja.
Ich lasse mir die Erdbeere nicht ausreden.
Nee, ist in Ordnung.
Ich suche sie noch, aber...
Wenn es eigentlich noch so eine leichte grüne Tupfer drauf hat, die ist noch nicht ganz durchgereift, noch nicht ganz süß überreif.
Und auch im Mund passiert da. Wow. Sehr, sehr andere Dinge als mit dem anderen Bier.
Ja.
Das andere war ein Zungenschmeichler, also das war einfach ganz, ganz lieb.
Genau, hier kommt mehr vom Holz auch durch,
ja.
mehr adstringierend schon, tanniniger.
Bisschen Säure auch da.
Also ich finde, das geht richtig gut zusammen, Rum und Bier. Als du mir diese Idee präsentiert hattest, dachte ich, okay, jetzt irgendwas hat er genommen. Aber das geht richtig gut zusammen. Ich finde das, für mich ist das trinkiger als, als das Vorgänger, als das Kill Arrow. Denn das ist...
Es ist ausgeprägter auf jeden Fall.
Herrlich, ganz, ganz toll. Wer hat das gemacht?
Wer hat das? Das Fass hast gemacht. Das ist ja, das ist das Spannende da tatsächlich dabei bei diesen Barrel-Aging-Programmen. Wie gesagt, bei den Stouts, da weiß ich inzwischen, wo der optimale Zeitpunkt ist. Bei, wenn ich andere Fässer nehme, wie gesagt, Grand Marnier oder sowas mal, weiß ich vorher nicht. Also da macht das fast die Magie und ich bin eigentlich nur der Beobachter, der immer mal wieder so im 4-6 Wochen Rhythmus mal ein Gläschen da rauszieht und zu gucken, wo ist es? Um dann eigentlich nur zu sagen, jetzt ist gut oder nee, muss noch. Aber die Arbeit macht das Fass. Mhm. Da bin ich dann eigentlich, wie gesagt, nur noch. Und das kann auch mal passieren. Wir hatten das bei ein paar von unserer Seehafen-Serie, die dann, wie gesagt, alle so weinigen, frischen, ganz schlanken Touch bekommen. Das sind mal 3 Fässer fertig geworden im Spätherbst. Und das Bier, was dann rausgekommen ist, hätte eigentlich viel besser, sag ich mal, in Frühling, Frühsommer gepasst, weil es halt eben einfach schön bei warmen Temperaturen, spritzig und so weiter, verspielt ist. Und ja, aber dann war es fertig. Da kannst du halt, also, dann muss es raus. Mhm. Also, wenn es halt eben zu lang drin liegen lässt, dann kann es auch wieder drüber sein. Dann bewegt sich es weiter. Und dann kann es... Also, ob es dann nochmal wieder rumkommt, ob es dann nochmal wieder an den Punkt kommt, ist dann tatsächlich die Frage.
Die Aromenbeschreibung auf der Flasche. Melasse, Lakritz, Rumtraube, Nuss, Eisbonbon. Die haben die Erdbeere vergessen.
Das war zumindest die Beschreibung zum Zeitpunkt des Apfels.
Ja. Eisbonbon stimmt.
Also das ist diese Frische, die einfach da mitschwingt. Ne?
Ja.
Richtig, richtig gut. Also da würde ich mir jetzt zutrauen, eine Flasche davon zu trinken.
Mhm. War auch was drin.
Ich kann aber sagen.
Ja, jetzt nicht unbedingt, wenn ich Auto fahren muss.
Ja.
Aber so, wenn
das hat 11%, das hat 1% genau, weniger. 1%. Warum hat das 1% weniger Alkohol als das Kill Arrow?
Das musst du tatsächlich jetzt fast fragen.
Ach so.
Oder die Stammwürze.
Respektive das Calero war ja in einem 250er, das ist in einem 190er Fass gewesen. Das kann natürlich auch nochmal den Unterschied gemacht haben. Also auch vielleicht vom Verdunsten her, vielleicht ist in dem großen, im Hogshead mehr Flüssigkeit mit verdampft, verdunstet. Kann ich nicht sagen. Also ich bin, wie gesagt, nur der Beobachter und kann es dann analysieren. Aber es ist
im Original
das gleiche Bier, was da reingewandert
ist. Ja, ja. Du hast ja Ideen und die klingen valide. Dass man es hinterher nicht sagen kann, steht da nicht drauf, wo der Alkohol hin ist oder her.
Unabhängig von der Haltbarkeit, die du das draufschreiben musst, weil du da hast wahrscheinlich so, du darfst maximal so viel draufschreiben bei dir?
Jein, also wir sind verpflichtet, ein sogenanntes Mindesthaltbarkeitsdatum draufzuschreiben. Es muss auch ein klares Enddatum sein. Also ich fände es viel besser, wenn man sagen, einfach aufs Etikett schreiben würde, keine Ahnung, je nach Bierstil, 9 Monate ab Apfeldatum, und dann schreibt das Apfeldatum auf, weil dann weißt du auch, wie frisch im Zweifelsfall ein Bier ist. Das darfst du aber nicht. Also du musst ein klares Ablaufdatum benennen.
Also darfst du zusätzlich das Apfeldatum draufschreiben, oder?
Das kannst du zusätzlich noch mit draufschreiben. Ja.
Darfst du es dann halt als Laden nicht mehr verkaufen, und wenn du drüber bist?
Genau, wenn du drüber bist, dann darfst du nicht mehr verkaufen. Das ist dann halt eben die Verantwortung des Brauers. Ich weiß, oder ich meine, ich habe mal von einem belgischen Brauer gehört, den diese Regelung, auf, ist natürlich eine EU-Regelung, so genervt hat, dass er gesagt hat, okay, dann schreibe ich jetzt 99 Jahre auf mein Bier. Und gibt 99 Jahre MHD.
Genau, darauf wollte ich aber eigentlich hinaus. Was denkst denn du, wenn sie, das verändert sich natürlich mit der Zeit, du hast es vorhin schon mal angesprochen.
Ja.
Wie lange würdest du das jetzt für dich privat aufbewahren und sagen, juck, wir sind immer noch easy im Bereich,
die wo dunklen, wir das, hochalkoholischen?
Ja.
Bis ich sie ausgetrunken habe.
Das heißt,
also auch
no limit.
No limit. Ich benutze natürlich, also lebensmittelrechtlich taste ich mich da natürlich auch ran. Also das heißt, wir sind hier jetzt bei den ersten Jahrgängen unserer Fassreifungsgeschichte. Da habe ich dann mal ganz moderat mit 2 Jahren, glaube ich, angefangen.
Das war 2018 irgendwo.
17 oder sowas, ja
17, genau. 18,
ja. Genau, hatte ich dann mit 2 Jahren angefangen. Steigern wir uns inzwischen auch hoch. Also ich glaube, inzwischen gebe ich auch 5 Jahre drauf. Weil ich hätte gesagt, okay, bevor es jetzt sich nachher vielleicht doch noch ins Blöde verändert, also für mich ist dieses Mindesthaltbarkeitsdatum eine Aromagarantie, wo ich dann sage, okay, ich bin der Meinung, dass meine Biere bis zu diesem Datum auf jeden Fall so schmecken, wie ich möchte, dass sie schmecken.
Und dann kommen eben diese Veränderungen.
Danach muss man halt gucken.
Ja.
Genau. Aber ja, inzwischen gebe ich auf die halt eben auch deutlich längere MHDs.
Also ich kann mir das auch wirklich vorstellen, dass das auch ganz spannend ist, das mal, sagen wir mal, in 10 Jahren zu probieren.
Ja, ja.
Dann bist du zwar immer noch nicht dort, wo du sagst, jetzt fangen wahrscheinlich an, Farbstoffe auszufällen oder sowas, aber das kommt irgendwann auch. Aber du wirst auf jeden Fall eine deutliche Veränderung der Aromatik feststellen können.
Ja. Ich habe mal, also es, wie gesagt, es geht generell bei dunklen, höher alkoholischen Bieren, kann man das mehr oder weniger pauschal schon mal sagen, dass man das gut machen kann. Ich habe mal einen 7 Jahre alten Aiinger Celebrator. Dunkler Doppelbock, Brauerei Aiing. Also jetzt auch gar nicht mal etwas gängigeres Bier. Ist auch so schon lecker. Den habe ich mal 7 Jahre alt probiert. Das war ein Gedicht. Also nochmal deutlich besser als der frische Celebrator.
Kannst du den kenne ich gar nicht. Ich kenne von Schneider, die haben ja auch
Aventinos.
Aventinos.
Ja, kannst du auch super machen, genau. Gibt ja auch den Eisbock.
Aventinos kann ich sogar nicht so lange aufbewahren.
Das ist die andere Herausforderung. Dabei, genau.
mein Bruder ist im Weingeschäft und bei dem habe ich im Kühlschrank mal eine Flasche Bier gefunden und habe die aufgemacht und ja später aufs Haltbarkeitsdatum geguckt. Das waren Tannenzäpfle, ne, vom Rothaus. Das war ein Jahr drüber. Da habe ich dann tatsächlich schon so eine gewisse Firne festgestellt, also so wie eine oxidative Veränderung.
Ja, klar.
Das war aber noch gut trinkbar. Das war nicht mehr so, das ist nicht mehr so frisch flockig runtergegangen, genau. wie frisch einfach. Ja, aber ja. Das war noch gut trinkbar und das war dann auch mal für mich so, das hat die Augen geöffnet. So okay, grundsätzlich ist bei dir auch nicht Schluss, wenn die Haltbarkeit überschritten ist.
Der wesentliche Punkt ist ja aus meiner Sicht, ein Mindesthaltbarkeitsdatum macht Sinn für Lebensmittel, die eine Gefahr darstellen können irgendwann. Also weil irgendwas da drin
wenn Max Käse verkaufst und
wenn du irgendwas zu dir, genau, wenn du irgendwas zu dir nimmst nach einer gewissen Zeit und du merkst es vielleicht dann nicht oder bist zu ignorant oder was auch immer und wirst davon krank.
Das ist schlecht. Ja.
Dann ist das schlecht und dann macht ein Mindesthaltbarkeitsdatum auch total Sinn. Gut, von Bier kannst du auch krank werden, wenn du zu viel trinkst.
Aber ja, das schlecht.
Aber ich weiß, also das Gute ist, selbst wenn ein Bier eine Infektion hat, also ein Bier kann aromatisch schlecht werden, aber im Bier können keine humanen pathogenen Keime wachsen. Also es kann nichts im Bier überhaupt überleben,
was dir Schaden
tut, was dem menschlichen Körper Schaden als Mikroorganismus zufügen
könnte. Ja, wenn ich recht informiert, das ist das ja der Grund, warum Bier sich durchgesetzt hat. Ne? Also die haben früher Bier getrunken, damit sie nicht krank werden von schlechtem Wasser.
Ja, genau. Also ganz viele Biere, also auch der Vorläufer vom Stout, das Porter, ist mal für die englischen Hafenarbeiter, für die Porter, die man bei uns hier Schauerleute nennt, die früher halt eben die Säcke oder Stückgut vom Schiff getragen haben zu den Lagerhäusern und zu den Händlern, die mussten was trinken und das war halt eben das Bier für die Hafenarbeiter.
Also, gibt die fahren heute Stapler und dürfen nicht mehr trinken.
Nee. Die Biere werden damals alle nicht so einen hohen Alkoholgehalt gehabt haben. Also es ging ja nur darum, dass die Flüssigkeit zu sich nehmen, in gewissen, in Anführungszeichen, Nahrung. Die sollten nicht blau sein, aber die sollten ihre 10, 12 Stunden am Tag schuften können.
Ja, das heißt Kraft, ne?
Zu einer Zeit, wo Wasser potenziell tödliche Keime enthalten konnte.
Ja.
Weil damals gab es ja halt eben keine, die Trinkgefäße oder die Aufbrausgefäße waren hölzern, da konnten Keime drin überleben. Das war immer die Herausforderung dabei.
Also fast eine halbe Mahlzeit sowieso das.
Ja.
Du hast mal auf Kalorien gecheckt.
Naja, das
ist ja schon sehr üppig, ne?
Alkohol. Ja, müsste man mal nachrechnen. Der Alkohol zählt halt mit rein in die Kalorien.
Ja.
Ja.
Fällt mir übrigens ein, das Rothaus hast du schon mal gesehen, das Tanzzäpfel, das gibt es ja sogar in Hamburg zu kaufen. Da ist ja eine Frau abgebildet, ne?
Die Bier gibt.
Ja.
Ja, das ist.
Die heißt, ja, Bier, die heißt, pass auf, die heißt Birgit Kraft. Ja, weil.
Birgit mit IE oder?
Nee, Bier. Ja, konsequenterweise sollte das eine Nein. Der Name schreibt es natürlich ganz. Birgit Kraft, also im Badischen, Birgit Kraft heißt Bier gibt Kraft. Oder man sagt auch, das ist die, wo es Bier gibt. Ne? Die hält ja so eine Flasche, ne?
Weil sie gibt,
die reicht
weil
ihr
sie,
das Bier.
Weil sie ist das, die das Bier gibt.
Ja. Genau. Apropos, du hast einen Online-Shop.
Ja.
Gibt es in dem Online-Shop das Kingston noch?
Nein.
Ja, wo denkst du hin?
Nein, ich wollte nämlich jetzt den Hörern die Möglichkeit geben,
da diese Erfahrung. Was gibt es in deinem Online-Shop?
Unsere Standards sowieso. Also wir haben halt 9 verschiedene Standardbiere, die wir dauerhaft am Start haben, also wenn sie nicht gerade mal ausgetrunken sind. Aber diesen
UNN-Prototyp kenne ich.
UNN-Prototyp, noch das alkoholfreie Stout, das Roadrunner, was wir auch mit Coffee Stout, also mit Kaffee gebraut. Dann das Coconut Grove jetzt neu. Prototyp hatten wir, genau. Dann die Shipa-Serie, die Single Hop IPAs. Mhm. Dominica, unser Juicy Pale Ale. Fofftein. Das ist ein Blond Ale, das ist so ein leichteres, oder? Einfache Einstiegsbier, sag ich mal.
Heißt das sowas wie 15?
Oder? Ja, genau.
Ah, okay.
Fofftein ist Pause.
Also genau, in Hamburg
Pause. Okay.
Fofftein.
Ja.
Lass mal Fofftein machen.
Und Dadelu ist Feierabend.
Ja, Dadelu ist kommt nach zu viel Fofftein.
Okay.
Elbe, unsere Gose. Und Tallinn, unser Baltic Porter.
Man muss sich mal lernen, Gose zu trinken. Ist
keine Gose. Ja, ich habe das vor kurzem das erste Mal probiert.
Muss man lernen, ne?
Ja, vielleicht muss man damit auch aufwachsen.
Ist aber auch abhängig von der Ausprägung der Gose, weil es gibt welche, die sehr säurelastig sind und es gibt welche, die sind, also unsere ist sehr moderat säurelastig.
Also meins hat geschmeckt wie schon mal getrunken. Meins hat geschmeckt wie schon mal getrunken.
Oh. Ja, das klingt jetzt nicht so gut.
Nee,
also uns
hat eine ausgeprägte Säure.
Ich würde bei uns behaupten, die geht so ein bisschen in Richtung von einem trockenen Weißwein oder sowas, also sehr weinige Aromen. Ich benutze auch eine Spezialhefe dabei, die halt eben auch keine Restsüße drin lässt.
Ich lasse mich gerne nochmal eines besseres. Ich werde es nochmal probieren.
Ja, aber kommt mir nicht ins Wasser.
Hast du im Moment von den Barrel-Age-Sachen irgendwas im...
Nee, tatsächlich nicht. Also die kommen jetzt wieder zum November.
Zum November.
Und also da so ist es so grob angelegt mit den Barrel-Aged Stouts. Wenn von der Seehafen-Serie was reif ist, dann kommt es. Das kann ich immer nicht planen.
Du hast immer nur so ungefähr 500, 550.
Wir haben jetzt schon aufgestockt. Also es werden jetzt tatsächlich noch mehr. Aber die sind in der Regel, spätestens im Januar ist davon nichts mehr da.
Okay, aber wenn du sowas in den Shop bringst, dann teilst du es quasi deinen Kunden über einen Newsletter mit, dass was kommt, oder?
Ja, Newsletter ist momentan noch ein bisschen stiefmütterlich. Also Instagram und Facebook.
Also wenn man Care wieder auf Instagram und Facebook folgt, dann kriegt man mit, wenn was im Anmarsch ist.
Ja,
das ist noch ein guter Tipp.
Absolut. Ich bin schwer begeistert von beiden übrigens. Sowohl von Cold Arrow.
Also ich freue mich jetzt richtig auf die Rum-Geschichte, ja.
Und wenn es dazwischen liegt oder von beiden was hat, bin ich umso glücklicher. Ne? Also ich meine, das Fass, was wir haben, hat halt Whisky und Rum. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend.
Und wir können eine Cuvée aus den beiden
machen. Nee, danke. Obwohl ich anfangs wirklich skeptisch war, ob ich wirklich einen Stout möchte, ich hatte ja schon gesagt, vielleicht möchte ich lieber einen Double oder irgendwas anderes, bin ich jetzt überhaupt nicht mehr abgeneigt, da auch dieses Barrel Stout reinzufüllen. Das ist ein tolles Bier.
Das ist richtig, das motiviert mich jetzt richtig. Also da, jetzt muss ich sagen, zurückblickend finde ich jetzt deine Idee doch gut.
Also, plus prinzipiell, also ich meine, da könnte man, keine Ahnung, Part 2 der Folge noch draus machen. Theoretisch könnte man auch, das habe ich leider nicht als Barrel Aging, danke dir, am Start Barley Wine wäre natürlich auch noch eine Variante, um nicht ganz so viel Röstaromatik da reinzubringen, aber süße Maisaromatik.
Stimmt. Barley Wine ist auch ein sehr hochprozentiges.
Genau, gleiche Thematik. Ja. Also da sind wir auch im 10% Alkoholbereich von der Basis her.
Hatte ich mal eins von
das Nottingham wahrscheinlich.
Crew.
Ach so, ja. Das hatte ich auch schon von Crew Republic, ja.
Das Nottingham, stimmt, das hatte ich auch mal, ja.
Also, ja, genau. Das war aber auch, hieß das nicht irgendwie sogar wie Roundhouse oder sowas?
Roundhouse Kick
ist das Stout. Roundhouse Kick ist das Imperial Stout.
Okay.
Der Barley Wine war, glaube ich, von deren Experimental-Serie.
Mhm. Aber das gibt es jetzt auch als dauerhafte Serie von denen. Ich habe aber vergessen, wie es heißt.
Die Crew Republic, waren die aus München?
Ja, ja. Ich habe die komplett vom Schirm verloren, seit die irgendwie von AB InBev, wie es sich sagen, übernommen, aber eingestiegen ist da, also auch soziale Medien und sowas und Supermärkte habe ich jetzt.
Ja, Rewe habe ich das dann mal gesehen und da war ich dann auch verwundert, weil das.
Ja, die sind ja groß eingestiegen, aber irgendwie habe ich hier jetzt gar nicht mehr in letzter Zeit so deutlich gesehen.
Ich gebe zu, dass ich ab und zu noch Sachen bei Amazon kaufe. Ich mache das eigentlich ungern.
Ich bin überhaupt nur drauf gekommen durch Holger. Ne?
Holger hat mal bei Crew ein Interview gemacht.
Genau.
Hat davon berichtet.
Also muss Holgi sagen eigentlich. Ne?
Holger Klein von Frind. So, und ich habe irgendwie mal bei Amazon gesehen, dass die auch Crew verkaufen. Ja. Und es war halt irgendwie im Angebot. So, und dann kriegt man halt eine Kiste Crew für 25 statt 32. Und dann kaufe ich ab und zu mal eine Kiste Easy oder so. Das
ist ein killer fairer Preis,
kann man sagen. Ja. Gut, jetzt haben wir jetzt zwei Biere nur probiert. Das nur in Anführungsstrichen, weil es waren zwei ganz, ganz tolle Biere. Ich bin total versöhnt mit dem Gedanken, einen Stout einzufüllen. Ich bin beeindruckt von der Menge an Wissen, die hier über Barrel Aging vorherrscht. Das ist ja ein Fundus an Erfahrung. Das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Ich wusste zwar, dass ihr mehr Barrel Aging gemacht habt als andere, aber das ist ja der Hammer. Frage, dürfen wir wiederkommen? Machen wir einen zweiten Teil mit dem Maria hier, mit dem
Double? Mit dem Maria, vielleicht gehen wir dann, wir könnten theoretisch, wenn ihr ohne Auto kommt, theoretisch auch nochmal eine Horizontalverkostung der verschiedenen South Isler Jahrgänge machen. Da habe ich auch mindestens 4 Jahrgänge hier stehen, die immer in Laphroaig-Fässern waren.
Ja.
Also sehr gerne. Und wir könnten theoretisch auch nochmal an die Barley Wines rangehen, um zu gucken, ob das, also ich habe jetzt keine Barrel-Aged Barley Wines hier liegen, zumindest nicht von uns. Vielleicht habe ich von Kollegen noch was da könnte ich auch mal schauen.
Es schreit nach einer Miniserie, nicht nach einem Zweiten.
Ja, genau.
Ein Spin-off, sozusagen ein Sidekick.
Dann machen wir das so. Und zusätzlich als allerletzte Frage, wen kennst du noch, der viel Erfahrung mit Barrel-Aging hat hier im norddeutschen Raum? Am besten natürlich Hamburg. Seid ihr da ganz vorne mit dabei? Weißt du noch irgendwen anders, der so viel Barrel-Aging macht?
Ich hoffe, ich tue jetzt keinem der Kollegen Unrecht.
Aber du bist der Beste.
Naja. Nee, davon will ich immer. Ich bin Norddeutscher, das sagt man nicht. Ich weiß, dass die Kollegen von Ratsherrn auf ihrer Micro, also auf der kleinen Anlage, relativ viele Fässer immer mal am Start haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie die und das Volk bringen. Also ich weiß aber, wenn ich mal da zu Besuch bin, dass sie da auch einige liegen haben.
Vielleicht besuchen wir die auch nochmal.
Das habe ich aber nicht so genau gesehen.
Nee, ne? Also und ich über meine Musik kenne ich halt Bunte aus den Schankraum ganz gut. Genau. Und im Überquell haben wir öfter mal gespielt, den Tobias, mit dem habe ich schon schön gezwickelt. Ich bin ja
also alles,
und will erst mal gucken, aber ich glaube, du bist hier relativ weit vorne mit dabei.
Von der Menge her, glaube ich, gibt es nicht so, also von der auch Menge der verschiedenen Biere und Fässer wahrscheinlich nicht ganz so viele Kollegen. Generell im norddeutschen Raum, ich hoffe wirklich, dass ich jetzt kein Unrecht tue. Also ich glaube, alle haben auf jeden Fall schon mal Fässer gehabt. Ich weiß, Tobi hatte auch schon mal ein, zwei Fässer dabei. Bei Jens weiß ich es gar nicht, also Bunthaus. Mhm. Wer vieles gemacht hat und sicherlich in Zukunft noch mehr machen wird, aber der ist gerade mal umziehen, ist Simon Buddelschip.
Ah, okay.
Aber der musste ja seine Produktion in Stellingen aufgeben, weil das Gelände abgerissen wurde. Und der baut gerade, das wird nochmal ganz spannend, der baut gerade irgendwo im Niemandsland zwischen Bremen, Bremerhaven, Hamburg, baut der gerade, hat er sich den Resthof übernommen. Und auf dem Resthof mit seiner Partnerin Nienke, die macht Geneva und die bauen da halt eben diverse Obstbäume an und macht, er will da so ein bisschen, glaube ich, eine Farmhouse Brewery machen. Das heißt, da wird garantiert auch diverses an Barrel Aging stattfinden, aber wahrscheinlich ein bisschen mehr in die Wild und Funky Richtung, also halt irgendwie weinig.
Und vielleicht dann auch ein bisschen zu spät für unser Fass. Ne? Also
das Ziel ist ja, auf jeden Fall,
wir müssen irgendwie aussuchen, welches Bier wir in das Fass reinfüllen.
Und die anderen Kollegen, die viel Barrel Aging machen, die sind schon nicht mehr im norddeutschen Raum.
Okay.
Glaube ich. Ich habe das Gefühl, wir sind
hier. Dann falls doch einer da ist, dann entschuldige ich mich ganz ausdrücklich. Ich möchte hier keinen unterschlagen.
Wenn wir Tipps bekommen, ich bin immer offen.
Ich glaube, dass der Oliver hier die Latte schon mal ziemlich hoch gehängt hat.
Allerdings. Nicht, dass Jens
eingeschaltet. Danke, ich bemühe mich.
Nee, das war wirklich vielen Dank für die Gelegenheit, das zu probieren.
Das macht mir auch immer Spaß.
Du musstest jetzt viel quasseln, ne? Aber wir haben auch viel gefragt und es war unglaublich lehrreich und aus dir ist noch sicherlich einiges an Informationen rauszuholen. Also ich freue mich in der Tat auf das nächste Mal.
Sehr gerne. Ich freue mich auch. Es macht mir immer Spaß, wenn ich Leute mit tollen Bieren begeistern kann. Das ist so ein bisschen meine Mission, meine Aufgabe und wenn ihr Spaß gehabt habt, dann bin ich froh.
Auf jeden Fall. Ganz, ganz vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank euch Hörern für die Aufmerksamkeit. Ihr bleibt am Kanal und ich hoffe, es dauert nicht ganz so lange bis zur nächsten Episode.
Ich freue mich drauf.
Tschüss.
Ciao.